Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Christian. Guten Morgen.
Moin Moin.
Christian, du bist des Öfteren schon mal in diesem Cast erwähnt worden, aber warst noch nie zu Gast. Ich habe dich aber des Öfteren mal erwähnt, weil wir ganz oft Koop-Spiele oder Multiplayer-Spiele zusammen spielen, aber vielleicht magst du noch mal ganz kurz erklären, warum du noch nicht zu Gast warst.
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe bis vor kurzem bei der Firma Ubisoft gearbeitet und dann haben wir uns halt einfach gedacht, dann macht's nicht so viel Sinn, wenn ich da mal in die Bedrohung kommen müsste, dann zu anderen Spielen oder zu den Spielen von Ubisoft was zu sagen. Da wird man dann ja vielleicht in eine Problematik reinrutschen und deswegen haben wir das mal bis dahin jetzt gelassen.
Aber jetzt kannst du geschwind überleiten, warum es jetzt auf einmal geht.
Genau, jetzt habe ich den Arbeitgeber gewechselt, arbeite nicht mehr in der Branche. Und jetzt darf ich sagen, was ich will.
Du durftest auch vorher sagen, was du willst. Aber es war nur, es war tatsächlich so, dass wir auch das gesagt haben, dass wir ja auch in unseren Richtlinien so stehen haben, okay. Und es wäre dann einfach blöd gewesen, wenn man dich dazu befragt hätte, weil es natürlich irgendwie immer eine Konkurrenzsituation auch ist. Vielleicht gar nicht so von den Leuten auch gesehen, aber natürlich ergibt die sich, weil wenn du für einen Publisher arbeitest und dann über ein Spiel von dem Publisher sowieso, das wäre doof, aber halt von einem anderen Publisher redest, dann hätte man da immer irgendwie so, weiß nicht, hätte halt immer so Geschmäckle gesagt, wie man so schön sagt. Aber wurscht. Wir reden über ein Spiel, das wir auch zusammen im Koop gespielt haben, und zwar Divinity Original Sin. Wenn jetzt die PC-Spieler sagen so, hey, das ist doch uralt, dann haben sie da durchaus recht. Wir reden aber über die Enhanced Edition, die kam jetzt Ende Oktober nämlich nochmals als erweiterte Version für PS4 und Xbox One raus. Ich glaube, die PC-Version ist jetzt schon fast ein Jahr alt. Die Enhanced Edition gab es dann aber einfach für PC-Käufer nochmals als kostenloses Update mit allen Inhalten, die die Konsolenleute dann quasi zum Konsolenrelease neu bekommen haben. Da werden wir dann aber gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Hast du mit der Serie bisher was zu tun gehabt? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Original Sin war jetzt für mich so der erste Berührungspunkt mit der Reihe.
Für mich auch. Ich hatte vorher noch nie davon gehört. Hab nur dann vor einem Jahr quasi mitbekommen, dass das sehr gelobt wurde. Da ich aber selber keinen PC wirklich besitze, war das halt für mich nichts. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich jetzt für Konsole nochmal rauskomme. Und habe dann die Chance ergriffen.
Okay, also dann muss ich mal mit meinem angelesenen Wissen da so ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Also es ist eigentlich echt eine interessante Serie, weil ich wusste gar nicht, aber es gibt bereits 5 Teile. Und was da auch ganz interessant ist, jeder Teil deckt irgendwie ein anderes Genre ab. Also es hat angefangen mit Divine Divinity, das war 2002 und es war ein Hack and Slay. Also das ging dann eher so ein bisschen in die Diablo-Richtung. Okay. Dann gab es das Ego Draconis, das 2009, das kann ich mich sogar erinnern, das war eigentlich ein klassisches Third-Person, also was heißt klassisches, aber halt aus der Third-Person-Perspektive ein Rollenspiel. Und 2013, das ist völlig an mir vorbeigeflogen, Divinity Dragon Commander, ein Echtzeitstrategiespiel. Also im Grunde Hack and Slay, Third-Person-Rollenspiel und Echtzeitstrategie, also im Grunde 3 völlig unterschiedliche Genres, die aber alle sich in dieser Serie da vereinen. Und jetzt Divinity Original Sin ist jetzt wieder ein klassisches Rollenspiel, also im klassischsten aller Sinne, würde ich fast sogar sagen. Ich muss auch sagen, in den vorherigen Casts, also wenn ich das irgendwie mal so als in der Vorschau-Cast oder sowas erwähnt habe, dann habe ich immer gesagt, ja, das wäre so wie Diablo. Da habe ich mich aber völlig verhauen, weil es ist kein Action-Rollenspiel, sondern es ist, wie ich gesagt habe, das klassischste aller Rollenspiele, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Retro-Fans, wie man so schön sagt, werden an diesem Spiel sehr viel Spaß haben, weil es sehr knallhart Retro ist.
Dann erklär doch mal, was du mit Retro meinst.
Also, wir hatten jetzt des Öfteren während unserer Koop-Sessions die Situation, dass es sehr schwer wurde in Kampf zum Beispiel oder in Gesprächen, weil man halt gewisse Skillpunkte ganz genau verteilen muss und es sehr wenig Erklärungen gibt. Also alles so wie früher.
Es gibt eigentlich fast viel zu viele Erklärungen. Ja gut, Erklärungen vielleicht nicht, aber Text gibt's viel. Also vielleicht nochmal, um die Leute abzuholen. Also das spielt man in einer isometrischen Draufsicht. Also das heißt, diese Third-Person-Perspektive aus Ego Draconis haben sie jetzt wieder über Bord geworfen, sage ich jetzt mal. Und man hat eine Party mit mehreren Charakteren. Also man kann bis zu 3 Charaktere in seiner Party steuern. Also wenn man im Koop spielt, weil dann jeder, ich glaube 6 können es insgesamt sein und jeder kann dann 3 übernehmen, ne?
Ich glaube wohl, ja.
Ja. Dann, genau, man steuert die alle selber. Das heißt, die Partymitglieder laufen jetzt nicht einfach nur mit dir mit und hacken halt auch ein bisschen rum, sondern du gibst jedem einzelne Befehle, kannst jeden einzelnen skillen, kannst jedem einzelnen das Inventar verwalten und irgendwie einzeln ausrüsten, was er anziehen soll. Dann läufst du da rum und wenn du auf einen Kampf triffst, geht's in so einen klassischen Rundenstrategie-Modus, also wo du wirklich der Reihe nach dann angreifst, irgendwie Zauber wirfst, dich heilst und so. Also wie man das halt von so alten Rollenspielen, Baldur's Gates, Neverwinter Nights oder das Palace of Eternity, ich habe das jetzt nicht gespielt, das ist ja jetzt quasi auch so ein neues, altes Rollenspiel, so auf Retro gemacht. Ich glaube, da hat man auch Rundenkämpfe, ne?
Ich meine auch, ja.
Okay. Also wie man das halt so von früher kennt, man muss da extrem viel Textboxen lesen, weil man auf viele, viele Charaktere trifft und die einem alle lange Geschichten erzählen. Endlos viele Quests kann man annehmen. Also sehr komplex und umfangreich. Und ich weiß nicht, wie es da dir ging, aber ich fand mich in diesem, also als ich am Anfang erstmal den Charakter-Skill-Bereich gesehen habe, da bin ich fast erstmal nach hinten umgefallen, weil es so umfangreich war.
Ja, das stimmt. Also ich bin im Endeffekt immer noch nicht hundertprozentig sicher, was es alles an Möglichkeiten gibt. Und war auch froh, dass man am Anfang etwas vorgeschlagen bekommt, wo wir uns ja drauf verlassen haben und das dann genutzt haben. Aber das Problem ist, dass man am Anfang halt mit 2 Charakteren startet und wir uns dann für 2 Klassen entschieden haben. Wir aber wenig später in der ersten Stadt direkt Charaktere getroffen haben, die mit uns mitgegangen sind, die aber dieselbe Klasse waren. Das wussten wir natürlich dann vorher nicht, so dass wir natürlich nicht so breit aufgestellt waren.
Meinst du, das war unser Problem, weil wir ja schon gesagt haben, es kam uns recht schwer vor?
Also ich habe nochmal alleine jetzt angefangen und habe dann mit dem Wissen im Hinterkopf quasi die Charakter so gewählt und dann war es ein bisschen einfacher, muss ich sagen, ja.
Okay, ich denke, es wird aber auch dran liegen, dass wenn wir im Koop spielen, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass dann halt auch der Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochskaliert, ne?
Das wird daran liegen, ja.
Okay, also, weil ich habe den Vergleich jetzt ja nicht, weil ich habe es tatsächlich immer nur im Koop gespielt und wenn du es alleine mal gespielt hast, dann glaube ich, hast du ja vielleicht den besseren Vergleich, wie das dann vom Schwierigkeitsgrad her abläuft.
Ja, das kann gut sein, dass es ein bisschen schwerer ist.
Ja, wie hat's dir denn so erstmal von der Optik her gefallen? Weil ich fand's nämlich, jetzt ist es halt so in der Draufsicht, da ist es natürlich nicht ganz so spektakulär, sag ich mal, wie so ein klassisches, modernes Rollenspiel, wo man da irgendwie große Welten hat, wie jetzt ein Witcher oder sowas. Aber in der Draufsicht kann man da schon ein bisschen mehr rausholen. Aber ich fand trotzdem, dass es extrem hübsch daherkommt.
Also ich fand's auch sehr hübsch, sehr stimmungsvoll. Also ist natürlich kein Grafikblender, wie du schon gesagt hast. Aber es funktioniert, man erkennt, was die Welt einem zeigen will. Und was halt auch ganz schön ist, man kann ja auch reinzoomen. Also man kann, bei anderen Spielen ist es ja oft so, dass die Kamera komplett fix von oben dann drauf ist. Aber hier kannst du die Kamera einmal um dich rumdrehen, aber auch an dich ranzoomen. Das ist, glaube ich, bei Warcraft damals war das, glaube ich, auch so, dass du dann quasi rangezoomt bist und dann war es quasi doch wieder Third-Person-Sicht.
Ja, aber ganz so nah geht's in Divinity jetzt nicht, also dass du wirklich
sagst... Nein, nicht ganz so nah, aber du kannst dir die Charaktere schon angucken.
Das schon.
Das sieht gut aus.
Wie fandest du das, dass man halt wirklich auch die Kameraperspektive drehen kann?
Also das war am Anfang sehr ungewohnt und dadurch hatte ich auch immer wieder die Probleme, mich zu orientieren, wenn man dann wieder zu einem gewissen Ort gekommen ist, wo man schon ganz oft war, aber halt von einer anderen Perspektive, dann war das wieder so, hä, wo muss ich denn jetzt noch mal hin? Hier war ich doch schon. Und aber es ist super hilfreich und man muss es auch machen, weil manchmal sieht man dadurch dann Fallen oder Gegner viel besser und sieht so, wenn man quasi um einen Stein oder so guckt, sieht man halt viel besser, was da so los ist. Und ich glaube, ohne diese Funktion wird das Spiel gar nicht so funktionieren.
Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe es bis zum Ende nicht wirklich rausgehabt und habe mich da immer wieder verfranst, weil einfach, wenn man die Kamera drehen kann, dann hast du halt nicht diese klassische Nordung, wie man so schön sagt. Also, dass du eigentlich immer relativ genau weißt, wo du jetzt in welche Richtung laufen musst, sondern bei mir war es halt ganz oft so, dass ich halt im Koop einfach irgendwo hingerannt bin und du immer so, hä? Wir wollen doch nach Osten rüber. So, ja, lauf doch nach Osten. So, nein, du läufst genau in die falsche Richtung. Und so, hä, was? Ach so, ich habe die Kamera einmal gedreht und jetzt bin ich in die falsche Richtung rüber gelatscht. Und
das stimmt.
Das hat bei mir, also ich habe schon gemerkt, dass du da besser mit zurechtkommst. Bei mir hat es oft dafür gesorgt, dass ich halt irgendwie völlig mich verfranst hatte und dann immer wieder auf der Karte gucken musste, okay, läuft's jetzt richtig oder nicht? Klar, gut, die Karte hat halt auch so, also die Charaktere haben dann so einen runden Kreis mit so einer kleinen Pfeilspitze. Da siehst du dann auch, in welche Richtung du guckst und wo du hinläufst. Man kann das schon rausbekommen, ich habe da irgendwie wohl eine Schwäche und hatte mich dann deswegen des Öfteren da verfranst.
Also bei mir war aber der Standard-Move quasi, sobald wir wieder laufen wollten, habe ich einmal kurz mit dem Touchpad, also wir haben auf PlayStation 4 gespielt, mit dem Touchpad die Karte einmal geöffnet und dann geguckt, ich muss hoch, runter oder so. Und dann bin ich quasi erst losgelaufen. Vielleicht hilft das.
Was ich da aber sagen muss von der Kameraperspektive, das ist sowas, das fällt einem gar nicht auf, weil es so gut ist, aber es ist extrem gepolished, was so die Kameraperspektive angeht. Also das hört sich jetzt total doof an, aber du hast im Prinzip immer so einen Durchsichtigkeitskreis um dich rum, der, wenn da eine Säule ist oder wenn da irgendwas steht oder wenn du in einem Gebäude bist oder sowas. Also es sorgt immer dafür, dass du jederzeit den Charakter siehst. Also du hast nie dieses Problem, dass du nicht genau einschätzen kannst, wo bist du oder dass dein Charakter auf einmal verdeckt ist, weil du hinter einer Säule stehst oder so. Das hat mir extrem gut gefallen, weil du eigentlich an jeder Sekunde in dem Spiel weißt, wo du gerade stehst und wie die Charaktere auch zueinander stehen.
Das ist echt spannend, weil das ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, war das wirklich ein richtig, richtig gutes Feature. Also man hatte nie das Problem, die Übersicht zu verlieren dadurch. Das ist echt gut.
Ja. Ja, das ist halt wie mit, also ja, was ich auch gesagt habe, so das fällt einem nicht auf. Erstmal, wenn man drüber nachdenkt, merkt man, dass man eigentlich nie Probleme mit der Kamera hatte. Und das ist ja dann auch ein Lob, weil eigentlich ist es ja auch so die Prämisse von eine gute Kameraperspektive sollte man eigentlich nicht merken, weil wenn du permanent beschäftigt bist, irgendwie die Kamera nachzujustieren oder irgendwie wieder einzurichten, dass du was sehen kannst oder wieder so zu schauen, dass du irgendwie einen Überblick bekommst, dann spricht das eigentlich dafür, dass die Kamera halt nicht so gut ist. Und hier funktioniert es wirklich, es flutscht, wie man so schön sagt, und deswegen fällt dir das halt an keiner Stelle auf, dass die Kamera eigentlich echt gut gelungen ist in dem Spiel, dafür, dass es halt wirklich eine frei drehbare Kamera hat.
Ja, und ich finde auch, hier kommt der Controller richtig gut zu Trage, also es fühlt sich sehr, sehr gut an. Mit dem linken Stick läuft man, mit dem rechten Stick kann man die Kamera bewegen. Also ich weiß jetzt leider nicht, wie es auf dem PC gelöst ist, aber das fühlt sich super an. Also sehr intuitiv.
Kann ich jetzt auch nur spekulieren. Ich würde mal vermuten, man läuft damit WASD und mit der Maus dreht man die Kamera, aber das ist jetzt mal ins Blaue hineingeraten. Aber also klingt zumindest intuitiv so, als ob das dann der, wenn man das so machen würde. Gut, eine Sache, die finde ich da extrem ist, also erstens, ich weiß gar nicht, ob das aus so einem klassischen Regelwerk beruht, mit diesen ganzen Fähigkeiten, aber was da auf jeden Fall sich sehr nach so Pen-and-Paper-Zeugs oder allgemein so großen Rollenspielen angeführt hat, waren diese ganzen, ja, wie soll ich das nennen, Elementar-Sachen, nenne ich es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes. Weißt du, was ich meine?
Noch nicht ganz.
Okay. Ja, also zum Beispiel Sachen, die man einfach oft per Zufall entdeckt, nämlich du siehst irgendwie einen Gegner irgendwo stehen, dann, und die haben wir wirklich am Anfang per Zufall entdeckt, haben wir da irgendwie eine Wassertonne zerstört und dann irgendwie einen Blitzpfeil draufgeworfen und dann so, okay, krass, ja klar, weil der jetzt in der Wasserpfütze steht, werden die anderen auch alle mit irgendwie gestunt. Und dann sind die halt alle für eine Runde auf einmal gestunt und können halt quasi keinen Angriffsmove setzen. Also sie sind halt so betäubt. Und das haben wir am Anfang irgendwie ein paar Mal gemacht, und aber ich zumindest habe es nie so bewusst gemacht, sondern ich habe einfach nur so, okay, der Blitzschaden, der sieht recht leistungsstark aus, den haust du jetzt da mal drauf. Und auf einmal haben sich halt so diese Elementarinteraktionen gegeben. Also sprich, dieses Blitz in Interaktion mit Wasser sorgt dafür, dass es halt irgendwie Stromschläge gibt und sowas, ne?
Ach so, ja, das war ziemlich cool. Also, wie du schon gesagt hast, bei uns hat man eine große Lernkurve gehabt, glaube ich. Am Anfang haben wir das gar nicht benutzt, und dann irgendwann hatten wir einen Kampf, wo wir den Boden vor uns immer in Flammen gesetzt haben, da war so eine Enge. Und da mussten alle Gegner da durchlaufen und sind dabei schon fast komplett gestorben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das war so für mich der Wendepunkt, wo man realisiert hat, oh, das ist ganz schön praktisch.
man muss halt sehr, sehr oft die Umgebung einsetzen. Also man muss ja nicht, aber es hilft einem echt enorm, wenn man das macht, gerade in den Kämpfen. Und wenn man auch bewusst diese Sachen so gezielt gegeneinander einsetzt, und das meinte ich eben auch mit so, das fühlt sich halt echt an wie diese alten klassischen Rollenspiele, dass du bei dem Gegner erstmal schaust, okay, gegen was ist denn der anfällig? Okay, der ist gegen, also das eine, das fanden wir ein bisschen komisch übersetzt, das war Air Attack oder sowas, und das war dann aber eigentlich, was war denn das?
Das war eigentlich eine Elektroattacke, aber die war im Deutschen auch als Luftattacke definiert, aber im Text stand dann Elektrostoß oder so.
Okay, das, also das, genau.
Das war wirklich komisch.
Das war nicht so ganz nachvollziehbar, was das eigentlich ist, aber so von der Logik her war das dann schon immer so, okay, wenn ein Gegner halt anfällig gegen Feuer ist, dann versuchst du ihn halt vorrangig mit Feuerattacken zu behaken. Also sprich, ich hatte so einen Fernkämpfer, der eher so mit Pfeil und Bogen bzw. mit Armbrust gekämpft hat, und dann habe ich halt da immer versucht, so Feuerpfeile reinzuspannen, wenn ich welche hatte, und weil du dann schon gemerkt hast, okay, das macht ihm halt gleich viel mehr Schaden. Und ich muss sagen, ich war dann schon ganz angetan davon, gerade bei uns zwei, wenn wir halt zusammen gespielt haben. Wir haben jetzt noch nicht mit drei Charakteren dann jeweils gespielt, sondern halt waren insgesamt in der Viererparty unterwegs, und da hat jeder von uns zwei. Aber man kann sogar so hin und her shiften, dass man halt jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich als ein Charakter spiele den und du übernimmst die anderen drei oder irgendwie sowas. Weil ich dann zum Beispiel mit meinem Charakter noch eine Spinne beschwören konnte, und die Spinne war dann quasi wie ein extra Kämpfer. Also die hatte dann eben in dieser Rundenreihenfolge, man sieht dann wirklich oben am Bildschirm so die einzelnen Charaktergesichter, wo man dann auch weiß, okay, erst kommt der dran, dann kommt der dran, dann kommt der dran. Und diese Reihenfolge, in welcher Folge die ihre Züge machen können. Und da hatte ich eine Spinne, und deswegen konnte ich mit der quasi nochmal extra Zug machen, weil die als eigener Charakter geführt wurde. Glaube ich, 5 Züge oder sowas war die dann aktiv. Und das ist dann schon sehr taktisch geworden, ne, weil wir dann schon uns permanent immer abgesprochen haben, so im klassischen, ja, kannst du vielleicht mal meine Nahkämpferin heilen, und in der nächsten Runde versuche ich dann hier rüber zu laufen, um dort das Ding einzusammeln, um dann den Feuerschaden zu machen oder sowas. Und dann fängst du halt wirklich an, so zu taktieren, was dafür sorgt, dass die Dynamik vollkommen raus ist, natürlich aus so einem Kampf, es aber dann durchaus spannende Kämpfe sind, weil es halt über unzählige Runden geht, ne.
Ja, also ich fand gerade dieses Koop-Feature in diesem Spiel, finde ich, ziemlich cool. Und aber wie du auch gesagt hast, wir haben uns sehr viel dann immer abgesprochen, was natürlich auch seinen Reiz hat. Aber wenn man es alleine spielt, geht es natürlich deutlich schneller. Ne, dann macht man einfach Klick, 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 und dann funktioniert das. Aber es ist sehr taktisch gewesen, auf jeden Fall. Also da man hat schon nach einem Kampf gemerkt, okay, das war jetzt gut, oder das hätten wir definitiv besser lösen können. So, das das hat das Spiel also ziemlich gut gemacht, finde ich.
Ganz ruhig sagen, dass ich das definitiv hätte besser lösen können, dass du natürlich über jeden Zweifel erhaben bist. Aber
ja, manchmal gab es Steuerungsprobleme, nicht so.
Ja, also es stimmt schon, manchmal, aber das ist auch manchmal so im Eifer des Gefechts, selbst bei runden Sachen passiert manchmal Blödsinn, dass du irgendwie, weiß ich nicht, einen Zauber nach vorne schießen willst und dann aber versehentlich auf Laufen klickst, weil du den Zauber nicht mehr ausgewählt hast, und dann rennst du halt nach vorne, statt irgendwie den Zauber in die Richtung zu schießen und damit dem Gegner mehr oder weniger in die Arme. Das, gut, das passiert dann halt, hat dann oft eher für Gelächter gesorgt. Aber ja, so klassische Steuerungsdings. Was aber dann echt cool ist, was wir nicht ausprobiert haben, ist leider den Splitscreen. Das hast du, glaube ich, auch nicht ausprobiert, ne?
Nee, leider nicht.
Okay. Der soll nämlich auch ganz gut funktionieren. Da kann man jetzt aber nur, also das haben wir nicht aus eigener Erfahrung jetzt ausprobiert, weil wir immer übers Internet gespielt haben. Es soll aber wohl echt gut funktionieren, weil das halt tatsächlich, wenn du mit der ganzen Party zusammen bist, dann spielst du die alle auf einem Bildschirm, also im lokalen Couch-Koop. Und wenn du mit denen auseinanderläufst, dann zerreißt der Bildschirm in der Mitte mehr oder weniger so wie bei so einem Lego-Spiel, und dann können die zwei Charaktere wirklich völlig unabhängig voneinander irgendwas machen. Und das haben wir auch festgestellt, ne? Also, du musst mit deiner Party eigentlich überhaupt nicht zusammenbleiben. Du kannst theoretisch mit den Charakteren an völlig unterschiedlichen Orten in dieser Spielwelt rumlaufen.
Ja, also teilweise würde ich sogar so weit gehen, dass wir beide ein unterschiedliches Spiel gespielt haben. Dann hast du mit irgendeinem Charakter am einen Ende der Stadt geredet und ich mit einem anderen. Und dann irgendwann, ach, übrigens, ich mache hier gerade das und das und das und das. Und dann, aha, 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 ich komme irgendwie nicht mehr hinterher. Das war also das funktioniert komplett autark voneinander, und das ist eigentlich ein ganz interessantes Feature, weil man sich auch durch, wie hieß das, magisches magische Tasche oder so?
Ja, im Englischen heißen die Magic Pocket. Ich weiß gar nicht, ob die offiziell so heißen. Ich habe mir das irgendwie nur gemerkt, weil das der Entwickler auf der Gamescom-Präsentation immer ständig gesagt hat, die Magic Pockets. Bedeutet halt, die Charaktere können untereinander im Inventar Sachen austauschen, ohne dass sie nebeneinander stehen müssen. Also können quasi miteinander handeln, nur dass du halt nichts dafür zahlen musst. Ich kann dann zum Beispiel, um mal ein praktisches Beispiel zu bringen, zurück in die Stadt zum Händler gehen, während du in einem Kampf bist, und kann dort zum Beispiel Feuergranaten kaufen und die dir per Magic Pockets ins Inventar schicken. Und dann kannst du die ausrüsten und einsetzen.
Genau.
Ja. Von der Logik her. Ich habe es gerade überlegt, aber doch, genau, so funktioniert's. Und das sorgt eben dafür, dass man mit den Charakteren an unterschiedlichen Orten sein kann. Also wir haben es tatsächlich so gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich laufe jetzt mit meinem Hauptcharakter zurück in die Stadt und schaue beim Händler, ob ich da irgendwas bekommen kann, was ich gegen das Monster einsetzen kann, beziehungsweise was du gegen das Monster einsetzen kannst. Und ich gebe dir mal meinen zweiten Party-Charakter. Also das kannst du dann einstellen im Menü, kannst dann irgendwie dem die Steuerung an den anderen Partner übergeben und dann hat der auf einmal drei Charaktere. Und dann bist du mit drei Charakteren in den Kampf gezogen und ich war im Ort und habe versucht, was zu kaufen, was uns gegen das Monster hilft, ne?
Ja, was ich auch ganz praktisch fand, wenn du zum Beispiel einen Schlüssel gefunden hast und wir laufen beide zu dem Ort, wo man diesen Schlüssel benutzen müsste und ich will die Tür öffnen. Ich glaube, in alten Spielen hättest du mir den dann geben müssen und so. Das hat dann aber direkt funktioniert, ohne dass du was machen musstest. Also dann wurde ja automatisch vom Spiel quasi so, er braucht gerade den Schlüssel, hier hassen. Hm. Und dann ging die Tür halt direkt auf. Und das fand ich auch ein sehr angenehmes Feature.
Wie haben dir denn so die Quests gefallen, beziehungsweise so das Quest-Design, nenne ich es jetzt mal?
Also ich kenne diese Rollenspiele der alten Schule leider alle nicht so. Deswegen war das für mich am Anfang sehr befremdlich, weil man hat echt schöne Dialoge mit den Charakteren geführt und in diesen Dialogen ist auch wichtige Informationen geflossen. Dann hat man eine Quest am Ende des Gesprächs bekommen, aber man wusste eigentlich gar nicht so, was muss ich jetzt eigentlich machen? Und dann kann man in einem Tagebuch nachgucken, was sehr detailliert ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange wir gespielt haben, aber wir haben jetzt wahrscheinlich schon ein paar Seiten zusammen an Dialogen da. Und da kann man dann nochmal nachlesen, was genau man machen muss. Also es wirkt sehr, sehr oldschoolig. Aber im Endeffekt jetzt so, mittlerweile ist man, glaube ich, ganz gut reingekommen.
Das Problem, was ich tatsächlich hatte, ist, die Quests sind alle sehr aufwendig gestaltet. Also das muss man wirklich sagen. Lange Dialoge, viel so Hintergrund, Blabla, nenne ich es jetzt mal, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber du kannst jeden Charakter nochmal fragen, so, who are you? Oder what can you tell me about the, was weiß ich was, dann irgendeine Partei im Spiel und so Zeugs. Also die haben alle im Grunde ganz viel Hintergrundinformationen über die Welt auch noch und sowas, wenn es dich interessiert. Und das ist ja auch eine Sache, die in der Enhanced Edition neu ist. Die Dialoge sind jetzt auch voll vertont. Also in der ersten normalen Version war es wohl so, dass man das dann einfach nur als Textbox bekommen hat und überhaupt nichts vertont war. Und in der Version, in der Konsolenversion und in der Enhanced Edition auf PC ist es jetzt so, dass es dann voll vertont ist. Du hast es aber auf Deutsch gespielt, da war es dann so eine englische Tonspur, aber deutsche Texte, ne?
Genau.
Ja. Bei mir war es dann halt quasi einheitlich, weil ich meine Konsole auf Englisch habe, dann hatte ich halt englische Texte und englische Töne, also englische Tonspur, Sprachausgabe, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und ja, die sind echt dann teilweise auch miteinander verknüpft, die Quests. Also, dass du irgendwie mit der einen redest und dann sagt der eine, ja, meine Frau ist verschwunden und dann suchst du die oder sollst die suchen und dann stellt sich aber für eine andere Quest raus, die ist da auch irgendwo involviert und dann führen die wieder zusammen und sind irgendwie untereinander miteinander verbunden. Das ist alles sehr aufwendig gemacht, aber da merkt man halt schon, wie verwöhnt man auch einfach durch moderne Rollenspiele ist. Da steht halt dann nicht in einem Questlog irgendwie so, geh jetzt dahin, mache das, sprich mit dem, hol dir bei dem das ab oder sowas, dass du relativ im Prinzip wie an so einer, so Brotkrumenmäßig an so einer Perlenkette entlang geführt wirst, an den einzelnen Punkten, die du machen musst, um die Quest abzugeben, sondern da steht halt im Prinzip wie in so einem Tagebuch nur so, was so zuletzt passiert ist und vielleicht mal so ein Hinweis im Sinne von, ja, also geh doch mal irgendwie zur Höhle im Nordosten, weil da wird vermutet, dass die Frau hingegangen ist, aber das weißt du auch nur, wenn du dann irgendwie einen Charakter eben der Welt getroffen hast und den drauf angesprochen hast und dann hat der dir mal gesagt, ja, so die Frau ist da immer irgendwie zum Pilzesammeln in die Höhle gegangen. Und dann wird dein Questlog aktualisiert, aber es sagt dir nicht konkret, geh da hin, und es zeigt dir auf der Karte das nicht an. Ich glaube, nur bei Hauptquests zeigt es dir an, oder?
Ich glaube auch, ja. Also wir hatten so immer ein, zwei Marker auf der Karte, aber mehr nicht. Also das war sehr einfach gehalten. Hm. Und was ich aber auch sehr schön fand, war, dass man eigentlich mit jedem Charakter reden konnte und gefühlt hatte fast jeder Charakter auf einmal dann doch eine Quest. Also man ist immer wieder in diese eine Stadt, am Anfang kommt man da immer wieder hin und irgendwie hat man immer wieder was Neues gefunden. Dann war da auf einmal ein Gaukler, der was wollte, dann war da auf einmal ein Gemüsehändler, dem Fische gestohlen wurden. Also das waren auch oft Kleinigkeiten, aber das fand ich sehr, sehr spannend, weil man so halt immer wieder was Neues erlebt hat.
Ja, das schon. Aber ich weiß, das ist eine wahrscheinlich unpopuläre Meinung, aber ich bin halt auch jemand, der wahrscheinlich auch mittlerweile in dem Alter ist, wo er sich dann gerne an die Hand nehmen lässt. Also, wo ich halt sag so, hey, wenn ich abends noch irgendwie 2-3 Stunden spielen will, dann will ich halt auch einfach irgendwie rein, schnell 2-3 Quests abhandeln und gut ist. Und das passiert halt hier in der Form nicht, weil du musst jedes Mal wieder zurück in diesem Questlog erstmal nachlesen, um was geht's denn jetzt überhaupt in der Quest und wo könnte die denn jetzt weitergehen? Und wie gesagt, du kriegst dann auch nichts erklärt. Also wir haben dann teilweise echt, weil wir einfach dann frustriert waren, gesagt, jetzt komm, jetzt lesen wir mal die in der Lösung nach, wie das dann geht. Und das sind dann auch echt witzige Lösungen, wie das eine Beispiel mit dem Hund, wo man dann, da wurde einer ermordet und dann ist der Hund von dem am Grab. Und dann kannst du halt mit dem Hund reden, weil ich halt den Charakter, der mit Tieren reden kann. Und dann, weiß gar nicht, wie es dann dazu gekommen ist, und dann sagt der halt so, ja, gibt irgendwie so 4-5 Verdächtige, wer den umgebracht haben könnte. Und dann musst du dreckige Wäsche von den jeweiligen Tatverdächtigen sammeln und dem Hund geben, weil der das dann irgendwie erschnüffeln kann, wer da irgendwie, also welchen Geruch er bei der Leiche schnüffeln kann und so. Das erklärt dir das Spiel aber nicht. Da musst du draufkommen anhand der Dialog- Trees, sage ich jetzt mal, ne?
Genau, also da wird dir eigentlich gar nichts dann gesagt. Nur halt, dass der Hund dir irgendwann mal erzählt hat, dass er den direkt erriechen würde, wenn man den ein Kleidungsstück zeigen würde.
Wie hat dir das
gefallen? Und diese Kleidungsstücke zum Beispiel kriegen, war sehr schwer, weil, also die lagen jetzt nicht irgendwo offen rum, bei manchen musste man die sogar klauen. Mir hat das, am Anfang hat mich das sehr überfordert, muss ich auch gestehen. Und jetzt so langsam ist man dann doch drin und merkt, ah, okay, ich soll echt mal zuhören. Also am Anfang haben wir auch oft, wenn wir so wichtige Dialoge geführt haben, haben wir währenddessen halt so, ja, bla bla, xxx, weiter. Und dann irgendwann haben wir doch gelernt, ah, okay, wir sollten vielleicht kurz zuhören, was jetzt passiert, weil da erfährt man schon was. Und irgendwie finde ich das sehr befriedigend, weil da dann belohnt man sich ja quasi selber damit, dass wenn man zuhört, man auch was erfährt. Aber ich verstehe auch genauso, wenn du sagst, ich will manchmal einfach nur 2-3 Quests machen und das geht mit dem Spiel einfach gar nicht. Das muss man dem Spiel auch also vorwerfen können. Aber ich glaube, Fans von solchen Spielen, die wollen das auch gar nicht.
Ich bin aber halt durch die letzten paar Jahre Rollenspiel, oder Jahrzehnte geradezu Rollenspiel dazu erzogen worden, dass man Quests, Missionen eh nicht mehr durchliest, weil es immer nur so, ja, komm, laber, was soll ich machen? Jahrzehnten, weiß ich nicht, Ratten hier und da erschlagen, alles klar, mache ich, los geht's. Und das bin da halt echt einfach dazu erzogen worden, dass man mittlerweile das gar nicht mehr lesen muss und dass man relativ genau gezeigt bekommt, wo man was machen muss und es wird auch alles markiert auf der Karte. Und deswegen musste ich mich jetzt erst wieder dran gewöhnen, dass halt nichts erklärt wird. Und ich war die meiste Zeit immer nur so dieses, hey Christian, was müssen wir machen? Ich verstehe überhaupt nicht mehr was. Wo geht's denn jetzt weiter? Die wird überhaupt nichts angezeigt auf der Karte. Und du immer so, ja, dann müssen wir hier mal mit der nochmal reden. Und dann geh doch nochmal zu dem, keine Ahnung, Chef von der Stadtwache. Wo ist denn der? Ja, also da muss man wirklich auf der Karte gucken, wo das ist, weil das Spiel das dann auch nicht anzeigt. Und das ist schon, ja, wie gesagt, das ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass halt Leute, die so diese Oldschool-Rollenspiele mögen, die mögen das sicherlich auch so. Und für die ist das Spiel auch wirklich dann richtig gut, weil du dann da richtig dich drin vertiefen kannst. Und wie du auch sagst, du findest hier nochmal einen Charakter und da nochmal einen Händler irgendwie am Flussufer, der irgendwas von dir will und der und der und der. Also wir haben jetzt noch nicht so viel gespielt und trotzdem hast du das Gefühl, in jeder Spielstunde kommen irgendwie 5 neue Einträge in deinem Questlog dazu, weil du nochmal einen getroffen hast, der dir irgendwie einen Auftrag gibt oder sagt, ja hier, Ich habe gehört, in den Klippen im Norden, da gibt's irgendeine Banditenbande oder sowas. Und dann zack, taucht halt sofort eine Quest auf, die dann sagt so, ja, finde mal raus, was da ist. Oder der Chef von, und dann sprichst du natürlich wieder mit dem Chef von der Stadtwache. Und dann stellt sich raus, oh, die Banditenbande ist eine Bedrohung für die Stadt. Und zack, sind die zwei Quests schon wieder miteinander verknüpft, weil die Stadtwache dir dann sagt, ja, wäre ganz gut, wenn da mal jemand bei den Banditen aufräumen würde und so weiter. Also, und das, ja. Wie gesagt, wenn man so diese Art von Rollenspiel mag, ich glaube, dann wird man da auch sehr, sehr gut bedient bei Divinity, ne?
Das denke ich auch. Was man aber auch sagen muss, dieses Questlog wird dann irgendwann doch sehr voll und es wird überhaupt nicht ersichtlich, welche von diesen Quests man überhaupt abschließen kann. Also, wir haben halt manche Quests, da kommt man einfach nicht weiter, weil man müsste halt ganz woanders hin, wo wir halt noch gar nicht waren. Das sagt dir das Spiel aber nicht. Und dadurch wird das halt ein bisschen unübersichtlich und zum Beispiel die Hauptquest wird auch gar nicht markiert. Also in anderen Spielen hat das dann ja ein eigenes Logo oder so und das ist in diesem Spiel gar nicht der Fall. Also ich weiß noch nicht mal, ob es eine wirkliche Hauptquest gibt. Ich glaube, es gibt nur eine Richtung, in die man soll.
Das Problem hatten wir tatsächlich halt auch, dass wir da am Anfang relativ naiv und blauäugig so aus der Stadt rausgestolpert sind, aus dieser Anfangsstadt und also sofort dermaßen auf die Fresse bekommen haben und dann war, glaube ich, auch in der Lösung gestanden, so irgendwie so dieses, ja, also bevor man irgendwie Level 4 ist oder 5, sollte man gar nicht erst rausgehen aus der Stadt. Der Fairness halber muss man sagen, die Stadtwachen haben uns gewarnt. Also die haben gesagt, ihr solltet da vielleicht noch nicht rausgehen, so quasi noobig, wie ihr gerade seid. Und wir sagen, ach komm hier, wird schon nicht so schwer sein. Und wir sind natürlich auch davon ausgegangen, dass wir halt einfach der Quest Reihe folgen und dann wird das schon von der Logik her so sein, dass wir da im richtigen Level ankommen. Und auch das ist nicht der Fall. Das Spiel sagt dir dann nicht, oh Vorsicht, bleib mal lieber doch noch hier und level ein bisschen, bevor du dann weitermachst mit der Questreihe, sondern du siehst dann halt, oh, ich muss hier zu der Höhle, die nördlich des Stadttors ist, dann gehst du da halt hin und läufst raus aus dem Stadttor und auf einmal dum 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 Kampf und dann siehst du halt so, boah, was sind denn das für Gegner? Und dann bist du aber auch relativ schnell dann weg vom...
Im Zweifel waren es sehr wütende Eber, die einen sehr schnell platt gemacht haben.
Ja, also ja, aber da sind wir doch am Anfang wirklich in so eine Skill-Wand gebrannt. Skill-Wand geprallt, so rum. Weil du auch, das muss man auch sagen, sehr langsam levelst, ne?
Man levelt sehr langsam und das Problem ist halt, bei anderen Spielen könnte ich halt zur Not... gehe ich halt in den Wald und hau da eine halbe Stunde lang irgendwelche Monster platt und bin dann halt aufgestiegen. Das geht hier aber nicht. Man hat halt quasi nur einen begrenzten Pool an Erfahrungspunkten, die man überhaupt kriegen kann. Und das Problem ist, gerade am Anfang muss man halt, am Anfang das Gameplay ist zu 80% Gespräche führen. Und da kommt es immer wieder zu Situationen, wo man Leute überzeugen muss. Und da muss man dieses Steinschere Papier machen. Das heißt, man wählt, also man kann eins von dreien auswählen und dann wird halt immer geguckt, gewinnt man, verliert man. Und dann muss man halt, ich glaube, 10 Punkte sammeln. Und wenn man das verliert, dann ist die Quest einfach tot, weil der Charakter halt Nein sagt und dann kriegst du da keine Erfahrungspunkte mehr. Also, wenn man sich ganz doof anstellt, flapsig gesagt, dann kann man halt auch einfach sich Erfahrungspunkte zubauen und bekommt die gar nicht. Und ich glaube, das ist uns zum Beispiel ein paar Mal passiert, so dass wir relativ unterlevelt, relativ weit jetzt gerade vordringen und dadurch die Kämpfe sehr schwer waren.
Was halt auch dran liegt, dass ich einfach mit dem Steinschere-Papier-Ding nicht zurechtkam. Ich habe das alles immer mit 10-0 verloren, weil das irgendwie bei mir einfach nicht geklappt hat. Weil man muss da wirklich nichts machen, außer Steinschere oder Papier drücken. Aber ich habe da irgendwie mit schlafwandlicher Sicherheit einfach jedes Duell verloren und genau, und dann haben halt die Charaktere ganz oft gesagt, nö, ist nicht und so, und dann war dann entweder sogar die Quest da beendet oder es ging halt einfach nicht weiter. Und, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Jetzt sagen wir die ganze Zeit schon, wie komplex das eigentlich ist, da wird sich sicherlich der eine oder andere jetzt die Frage stellen, so, hey, wie spielt man denn sowas mit dem Gamepad? Funktioniert das überhaupt?
Also, ich finde, es funktioniert relativ gut. Dafür, wie komplex es ist, wenn man so will. In den Kämpfen finde ich es relativ intuitiv. Man hat so eine Schnellleiste unten, die, wie wir gerade auch noch gelernt haben, noch 5-mal, also mit R1, L1 kann man dann noch 5 weitere Schnellleisten auswählen. Da rein kann man sich dann Spells legen oder Waffen, die man dann während des Kampfes wechselt, oder halt Fähigkeiten. Es gibt auch so Sprüche, heißt das im Deutschen. Die kann man dann nur einmal verwenden. Zum Beispiel Wiederbelebung. Und die kann man halt mit Dreieck, wählt man die dann aus und dann kann man mit dem linken Cursor über das Feld drüber quasi gehen und dann die Gegner anwählen. Das geht aber auch mit L1, R1 kann man schnell zwischen Gegnern und eigenen Spielern hin und her wechseln. Das fand ich in den Kämpfen relativ gut gelöst, muss ich sagen. Im Dialog finde ich es auch relativ einfach. Aber im Menü, also im Inventar, da ist es natürlich schon ein wenig viel rumgefummel, gerade wenn man alleine spielt und dann vier Charaktere bei sich hat und zwischen denen hin und her wechseln muss. Weil man gerade alle ein Level aufgestiegen ist, muss man jedes Menü einmal aufmachen und sich da durchklicken. Aber ich glaube, da kommt man halt irgendwann, weil man halt komplex sein will, kommt man dann irgendwann an eine Grenze, wo es gar nicht anders geht, dass es ein bisschen fummelig wird. Ich weiß nicht, wie fandest du das?
Ich fand's eigentlich ganz gut. Also ich war überrascht, wie flott es dann doch funktioniert nach einer Zeit. Also am Anfang bist du echt ein bisschen überfordert, aber man kommt dann schon rein. Aber es gibt ja wirklich massiv viele Möglichkeiten, mit so, dass du auch dann Gegenstände hin und her geben kannst und dann, oder du kannst zum Beispiel auch eine Tonne irgendwie rüberstellen auf eine Falle drauf oder sowas. Und dann hast du halt so ein Aktionsmenü an dieser Tonne, was du mit der machen kannst. Und dann musst du halt auswählen, irgendwie hochheben und dann kannst du die so rüberziehen mit der Maus, also oder bzw. mit dem Controller-Stick und dann stellst du sie da wieder ab oder sowas. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht geblickt, wie man das machen soll. Und bis du mir da mal gesagt hast, ja, weil, also ich bin halt immer reingegangen, ich habe die Falle ausgelöst und du dann so, nee, du musst da irgendwie so eine Tonne draufstellen und dann kannst du da nicht mehr drauflaufen und explodiert auch zum Beispiel die Granate nicht oder sowas, die am Boden liegt oder beziehungsweise die Mine. Und das habe ich am Anfang nicht geblickt, dass ich dieses Aktionsmenü dann auch öffnen kann bei jeder Tonne. Aber wenn man das dann mal raus hat, dann geht's dafür, dass es so komplex ist, eigentlich doch recht flott von der Hand, finde ich, mit einem Controller. Also ich weiß jetzt nicht, wie es am PC ist, deswegen kann ich das nicht wirklich vergleichen, ob es da noch flotter funktioniert. Würde ich jetzt aber mal fast behaupten, nee. Ich weiß nicht, wie man zum Beispiel bei Diablo hat man ja auch am Anfang gedacht, wie soll denn das mit dem Controller funktionieren? Und am Ende stellt sich raus, dass die Controllersteuerung eigentlich viel besser funktioniert. Ob es jetzt bei Divinity auch so ist, soweit möchte ich jetzt nicht gehen, weil dazu kenne ich die PC-Steuerung nicht. Aber im Grunde für so ein komplexes Rollenspiel geht das schon dann eigentlich ganz gut mit Controller.
Ja, also ich fand's auch angenehm. Man konnte relativ gut damit spielen, ja, auf jeden Fall.
Ja, so zum Fazit, also also mir ist es fast ein bisschen zu komplex und zu umfangreich und zu fordernd. Das ist natürlich jetzt eigentlich recht schizophren, das ist mir auch bewusst, dass man sowas einem Spiel vorwirft, aber es will halt erarbeitet werden. Es ist ein Rollenspiel, was halt nicht wie Diablo so dieses auch mal abends noch schöne Runde, stupide bisschen Diablo spielen. Und stupide meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, dass das doof wäre, sondern einfach, das funktioniert halt recht einfach, ne? Einfach ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Monster weghauen, nicht groß drüber nachdenken. Bei Diablo muss man ja im Prinzip keine einzige Quest irgendwie lesen, weil du weißt ja immer genau, wo du hin musst. Und du kannst halt auch einfach mal rumlaufen und nur ein bisschen Monster wegbratzen. Und das funktioniert halt bei Divinity nicht. Divinity will von dir, dass du dir Zeit für es nimmst.
Weiß nicht, ob das ja, definitiv. Also, ich finde, ich hatte ja vorher noch gar keine Berührungspunkte mit solchen Spielen. Und ich muss sagen, so nach 10, 12 Stunden, die wir jetzt, glaube ich, gespielt haben, es macht mir doch sehr, sehr viel Spaß. Und ich werde es auch alleine auf jeden Fall noch weiterspielen. Die Frage ist halt, wie schnell kommt man dann vielleicht an eine Skillbarriere oder so, wo man sich verskillt hat oder ähnliches und einfach nicht mehr weiterkommt. Da muss man mal abwarten. Aber ich würde mich auch schwer tun, es jemandem, der komplett fremd ist und nicht die Muße hat, sich da reinzuarbeiten, dem würde ich es, glaube ich, nicht empfehlen. Weil dafür ist es halt dann einfach zu uneinsteigerfreundlich, glaube ich. Mhm.
Ja, würde ich tatsächlich auch nicht empfehlen. Ich würde aber Leuten, die Muße, Zeit und Lust haben, mal wieder so ein Oldschool-Rollenspiel zu spielen und die auch Lust haben, sich da echt reinzufummeln und in diese komplexen Mechaniken einzuarbeiten und auch wirklich dann mit Party-Charakteren rumzulaufen, wo du dann jeden der drei oder eben auch bis zu sechs Charakteren dann irgendwie da hochskillst und jedem gibst du irgendwie eine andere Spezialfähigkeit und stimmst die auch aufeinander ab, dass du halt sagst, okay, der eine wird dann irgendwie mein Tank, mit dem gehe ich immer vor und das wird dann aber auch der Damage Sponge so ungefähr, der dann vorne auch die Schäden einsteckt und sowas und wenn du da Lust drauf hast, dich in so ein komplexes Spiel da einzuarbeiten, dann ist das, glaube ich, schon ein Fest. Aber wenn du einfach nur so sagst, will man am Feierabend so ein bisschen was zum Runterkommen zocken, dafür ist es dann doch, glaube ich, einfach zu komplex und umfangreich.
Das denke ich auch. Was ich halt finde, dieses Spiel ist halt dann, wenn man sich da öffnet für, dann ist es sehr belohnend. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn wir einen echt schweren Kampf gepackt haben, dann war das schon so, oh, das war jetzt richtig geil. Also wir haben strategisch klug gehandelt und wurden dafür belohnt. Und das hat man oft in anderen Spielen irgendwie nicht so, dass diese Belohnung gar nicht so hoch ist. Also in anderen Rollenspielen macht man diese Kämpfe einfach so nebenbei, 2-3 Klicks und dann geht's weiter. Und hier war das halt immer ein Event, sage ich mal. Und das war sehr belohnt und hat mich zum Beispiel auch sehr motiviert, muss ich sagen.
Oh, du musst ja übrigens noch zu dem einen Feature was sagen, was ja offenbar dir am meisten Spaß gemacht hat, weil du jedes Mal dreckig gelacht hast, wenn du was anderes sagen konntest als ich. Die zwei, ja, wie soll man das beschreiben? Diese Charakterbildungsfragen.
Also man hat im Endeffekt ja zwei Hauptcharaktere. Und die kann man zum Beispiel auch nicht austauschen. Die anderen Charaktere kann man, wenn man neue Charaktere findet, kann man die tauschen gegeneinander. Aber diese beiden Hauptcharaktere, die kommen immer mit. Und dann passiert zum Beispiel, was man tötet ein Monster und dann erscheinen zwei Ausrufezeichen über den beiden Charakteren und dann können die miteinander reden über diese Situation. Und dann kann man sich zum Beispiel gegenseitig einschleimen oder kann aber auch sagen, ja, jetzt komm mal runter. Und wie du schon sagtest, ich habe jedes Mal gelacht und wir haben lustige Dialoge geführt. Ich weiß halt, ich kann noch nicht so einschätzen, wie das dann ist, wenn man alleine spielt, weil da muss man sich natürlich müsste man sich in die Rollen von den jeweiligen Charakteren reinversetzen und könnte denen dann quasi so eine Art von Charakter aufziehen. Aber von der Idee her finde ich es trotzdem ein interessantes Feature.
Also, um es vielleicht nochmal mit einem Beispiel auszumalen, es war dann wirklich an einer Stelle so, dass ich, glaube ich, was geklaut habe. Irgendwie einen Schlüssel oder sowas habe ich geklaut, weil wir bei einer irgendwie in die Kammer hinten rein mussten, weil da irgendwas war. Und danach kommt dann, bumm, dieses Ausrufezeichen und dann kannst du halt sagen, wie so, nein, also klauen ist ja wohl unehrenhaft und das geht gar nicht und sowas. Oder du kannst halt sagen so, nein, wir müssen alles tun, ohne Rücksicht auf Verluste, was zur Aufklärung dieses Mordes beiträgt oder sowas. Und du hast ja, das habe ich schon gemerkt, einen Spaß draus gemacht, immer irgendwie provokant zu antworten oder mir auf jeden Fall immer zu widersprechen mit meinem Charakter.
Was?
Und das ist dann schon ganz witzig, das gebe ich auch so, dass die halt, die frotzeln dann halt so ein bisschen miteinander, die zwei Charaktere, und unterhalten sich halt dann auch über das, was da so gerade passiert ist oder warum sie sich dann so entschieden haben. Und ja, sorgt halt auch dafür, dass diese Charaktere dann durchaus ein bisschen mit Leben gefüllt werden, weil man dann halt schon sieht, okay, wie die zwei miteinander umgehen, über was sie da sich unterhalten und über was sie da auch so frotzeln. Weil der eine halt so dann der Ehrenhafte ist und der andere sagt so, nein, mein Gott, haben wir meinen Schlüssel geklaut, aber wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir auch über Leichen gehen. Und das trägt dann schon dazu bei, dass man da irgendwie an manchen Stellen mehr Leben auch in diesen Charakteren hat, fand ich zumindest.
Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich auch noch sagen möchte, ich fand, der Humor in diesem Spiel war auch sehr gut. Also, oh ja. Er war nicht plakativ oben drauf gepackt, völlig übertrieben. Er war immer mal wieder. Also zum Beispiel gab es dann einen Liebesbrief bei einer Affäre und dieser Liebesbrief war halt ein unfassbar schlechtes Gedicht. Und dann hat auch mein Charakter hat den dann halt gelesen und hat dann zu deinem gesagt: Oh Mann, der Herr so und so war ein echt schlechter Dichter oder irgendwie sowas. Und das war immer sehr lustig, muss ich sagen. Also wie gesagt, nicht übertrieben. Es hat immer in die Welt einigermaßen gepasst. Hat die Stimmung aber doch aufgelockert.
Ja, oder an einer Stelle, also das haben wir jetzt gerade ganz frisch gesehen, da kommst du halt gerade aus so einem Monsterwald raus, wo du gerade gegen echt fiese Mutanten und Zeugs gekämpft hast, und dann kommst du halt raus, kommst an so einem Fluss raus und dann liegt da halt einfach ein Typ mit einem Sonnenschirm und auf so einer Badematte am Wasser. Und dann kannst du aber mit dem reden.
Ja, stimmt. Und der hat dann auch betont, Genau.
Ja, er ist irgendwie, was ist er? Er ist Geisterjäger, aber in Rente oder sowas. Und weil er halt jetzt irgendwie in Rente ist, hat er gesagt, da hat er nichts mehr mit dem zu tun und genießt jetzt seinen Ruhestand und liegt hier am Strand rum und so. Und das lockert es halt extrem auf. Eine Sache, die ich aber noch sagen muss, was ein bisschen schade ist, gerade jetzt für den Koop, dass der Koop-Partner kann seinen Charakter nicht mitnehmen.
Also, das stimmt, das ist wahrscheinlich schwer realisierbar irgendwie, weil man ja unterschiedlichsten Fortschritt macht und alles, aber das ist trotzdem schade, ja.
Also, bei uns war es jetzt konkret so, wir haben halt bei mir angefangen, auf meiner Konsole war das Safe Game quasi, also ich war der Host des Spiels und ich konnte halt dann dich einladen, dann hast du die Charaktere mit übernommen, du konntest auch am Anfang den Charakter mit erstellen, so wie du das haben wolltest und dann,
oh ja,
dann war es aber, wo du natürlich auch wieder überhaupt nicht mit dem nötigen Ernst an die Sache rangegangen bist, sondern dir den, wie hieß er, Funky Joe, so ein Typen
mit einem großen orangehaarigen Raster.
Genau. mit einem fetten Afro. Und Afro, das hat halt überhaupt nicht reingepasst in die Welt. Ich habe da halt den total ernst, den irgendwie bärtigen Wikinger-Schlechter irgendwie so und mit Hans, der Wikinger-Schlechter und sowas, hat es total ernst genommen. Und du machst den Funky Joe mit fettem Afro. Es hat mir dann doch der nötige Ernst gefehlt, sag ich mal. Aber gut. Wäre dann aber okay gewesen, wenn du den halt einfach hättest mitnehmen können. Ich meine, das ging ja bei Borderlands oder sowas. Gut, das funktioniert halt jetzt irgendwie ein bisschen anders. Aber da ist es ja auch so, dass im Prinzip jeder seine eigenen Charaktere hat. Und wenn du zusammenspielst, bringst du deinen eigenen Charakter mit, spielst mit den anderen, levelst auch mit, kriegst auch Sachen, Waffen und was weiß ich was, Loot ab. Und dann nimmst du den aber wieder mit zurück auf deine eigene Konsole, sage ich jetzt mal plastisch formuliert. Und hier ist es halt so ein bisschen schade, dass du halt, du konntest jetzt, wenn du selber spielen wolltest, im Prinzip nur nochmal neue Spiele anfangen, aber nicht nochmal auf meinem Charakter dann irgendwie mitspielen, ne?
Ja, das stimmt. Also ich habe dann ja, nachdem wir angefangen haben, selber nochmal angefangen. Und das war dann schon ein bisschen mühselig, weil ich ja genau wusste, was passiert. Und dann konnte man sich quasi so durchklicken. Hat natürlich auch zur Folge, dass man deutlich schneller war beim zweiten Mal, aber ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Hm.
Gut, also ich glaube, wir haben jetzt ausgiebig besprochen. Ich glaube, wer weiß, dass er solche Spiele mag, also ich habe jetzt ja auch schon so ein paar Beispiele gebracht, in welche Richtung das geht. Ich glaube, dem können wir das auf jeden Fall empfehlen. Für Rollenspiel-Neueinsteiger oder Leute, die halt einfach eher so ein bisschen diese, ich nenne sie mal moderneren Rollenspiele mögen, die ja noch an die Hand nehmen und die vielleicht auch nicht so ganz komplex sind mit irgendwie 35 Charakteren, die du irgendwie in einer Party verwalten musst und so weiter und so fort. Würde ich jetzt sagen, dann lieber doch nicht.
Oder ist das so? Ja, oder vielleicht warten, bis es vielleicht mal reduziert wird oder so, weil also ich glaube, angucken kann man sich schon.
Okay.
Wenn man ein Grundinteresse daran hat, natürlich.
Ja. Gut, Christian, dann wir werden uns wieder, ich weiß gar nicht, wie die Welt heißt, deswegen, ich wollte jetzt gerade sowas sagen, wie wir stürzen uns wieder in die Welt von Aventurien. Nee, aber Aventurien ist, glaube ich, DSA oder so.
Ich weiß es auch leider nicht.
Okay. Alles klar, dann dir vielen Dank fürs Mitmachen und wir
ja, gerne.
Sehen und hören uns bald wieder.
Alles klar, ciao.
Tschüss.